Glück auf! Willkommen in der Graukaue. Dies ist der Kurvenschubser-Podcast. Moin André.
Moin Micha.
Wir hatten letzte Episode, du wirst dich erinnern, über die Mietpreisbremse gesprochen. Und genau an dem Tag, an dem ich die letzte Episode veröffentlicht habe, wurde in Berlin der sogenannte Mietendeckel besprochen. Also dachte ich, nicht besprochen, er wurde beschlossen. Und deswegen dachte ich, besprechen wir das hier nochmal und reichen das sozusagen nach. Ist jetzt schon ein bisschen her. Hast du das ein bisschen verfolgt in der Presse?
Ja.
Gut. Das war der 18. Juni. Da hat der rot-rot-grüne Senat in Berlin ein Eckpunktepapier beschlossen. Und aus diesem Eckpunktepapier soll bis zum 15. Oktober diesen Jahres dann noch ein Gesetz werden. Und der Mietendeckel hat mit der Mietpreisbremse, die wir letztes Mal besprochen haben, an sich erstmal nichts zu tun. Es geht in beiden Fällen natürlich um Mietpreisbindung, aber das sind zwei, so wie ich das sehe, voneinander vollkommen unabhängige Gesetze. Also gehen wir zunächst einmal die Eckpunkte durch. Der Mietendeckel soll für 5 Jahre gelten, voraussichtlich ab Januar 2020, also dann bis einschließlich Dezember 2024. Beziehen soll er sich auf nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Und nicht preisgebunden heißt, dass beispielsweise der soziale Wohnungsbau dann nicht mit inbegriffen ist. Schätzungen zufolge sind in Berlin bis zu 1,6 Millionen Wohnungen dann von diesem Mietendeckel betroffen. Was in der Stadt von, ich weiß gar nicht, wie viele es jetzt sind, 3,2, 3,5 Millionen Einwohner, irgendwas um den Dreh. Natürlich recht viel, aber ich habe irgendwo gelesen, dass die Eigentumsquote in Berlin bei lediglich 20% liegt. Und dann ist es vielleicht doch nicht so verwunderlich, wenn 80% der Leute, ungefähr 80% in Mietwohnungen oder Miethäusern wohnen. Die Terminologie bei dem Ganzen ist so ein kleines bisschen unklar. Dieser Mietendeckel oder dieses Mietengesetz wird insgesamt als solches bezeichnet, besteht aber, wenn man so möchte, aus zwei Teilen. Es gibt zum einen einen Mietenstopp. Das heißt, dass die Mieten nicht erhöht werden dürfen im Laufe dieser 5 Jahre. Also sowohl bei Bestandsmieten, also wenn du eine Wohnung hast, wo der Mieter eben nicht wechselt, sondern einfach dort wohnen bleibt, dann kann der Vermieter die Miete, die dieser Mieter zu zahlen hat, nicht einfach erhöhen. Und bei Neuvermietungen bzw. bei einem Mieterwechsel darf auch keine Mieterhöhung vorgenommen werden. Also der neue Mieter braucht maximal das zu bezahlen, was der Vormieter schon bezahlt hat. Das würde ich als Mietenstopp bezeichnen.
Ist das ein Stopp in nominalen oder in realen Größen?
Das ist tatsächlich in nominalen Größen. So wie ich das verstehe. Na, das heißt, ich hätte das schon später noch erwähnt, aber da das nominal ist, würde das bei einer jährlichen Inflation von, sagen wir mal, knapp 2% ja eine reale Entwertung von ungefähr 10% zur Folge haben über die kompletten 5 Jahre. Das ist natürlich nicht wenig. Ne? Also wenn die Umsätze der Vermieter, der Wohnungsbaugesellschaften im Laufe dieser 5 Jahre um 10% einbrechen, real, ist das sicherlich nicht ohne. Ich habe nirgendwo was gelesen, dass es sowas wie einen Inflationsausgleich geben soll. Gut, also das ist der nominale Mietenstopp. Der zweite Bestandteil ist eine Mietobergrenze. Es sollen also es sollen wohl Mietobergrenzen oder eine einheitliche Mietobergrenze festgelegt werden, die nicht zu überschreiten ist. Und nicht nur das, wenn man ohnehin oberhalb dieser Mietobergrenze liegt, dann soll man als Mieter eine Mietreduktion fordern können. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob die Mietobergrenzen sich dann auf Stadtteile beziehen oder ob die irgendwie nach Art der Wohnung differenzieren, möglicherweise nach der Größe. Keine Ahnung.
Ich meine gelesen zu haben, dass das schon auch stadtteilabhängig ist, also abhängig von den Durchschnittsmieten im jeweiligen Quartier, wobei ich nicht genau weiß, wie die Quartiere da definiert sind, aber
ja, das würde ja auch Sinn machen.
Natürlich, ne? Schon lageabhängig sein sollte.
Genau. Also der Mietendeckel soll sich auf das gesamte Land Berlin beziehen. Und dann macht es natürlich Sinn, in Stadtteilen wie Mitte und Prenzlauer Berg und Friedrichshain, Kreuzberg, andere Mietobergrenzen festzulegen als in, ja, weiß nicht, Spandau oder Marzahn-Hellersdorf oder so. Gut, also das sind im Wesentlichen die zwei Teile. Ich werde es wahrscheinlich weiterhin Mietdeckel oder Mietendeckel nennen, weil es eben auch vom Senat und von den Autoren dieses Gesetzes so genannt wird. Obwohl Mietendeckel nach Mietobergrenze klingt, aber Teil des Mietendeckels ist eben nicht nur die Obergrenze, sondern auch der Mietenstopp, also das Verbot von Mieterhöhungen. Eine generelle Ausnahme soll es geben für Neubauten. Also wenn Mehrfamilienhäuser neu gebaut werden, sind sie von diesem Gesetz komplett ausgenommen. Bei Modernisierungsumlagen ist es so, dass die eventuell genehmigungspflichtig werden. Eine Modernisierungsumlage, die zu einer Erhöhung der Bruttowarmmiete um mehr als 50 Cent pro Quadratmeter und Monat führt, die wird genehmigungspflichtig. Ich weiß nicht, was mit Modernisierungen ist, die zu einer Erhöhung der Bruttowarmmiete um weniger als 50 Cent führen. Ich würde vermuten, die sind komplett unzulässig aufgrund des Mietenstopps. Also ich glaube, zulässig sind dann wirklich nur noch umfangreiche Modernisierungen, die eine entsprechend starke Erhöhung zur Folge haben. Und die kann man dann nicht einfach so durchsetzen, sondern man muss das Ganze erstmal genehmigen lassen. Dann soll es noch eine Härtefallregelung geben. Und zwar geht es da um die Vermieter. Wenn ein Vermieter glaubhaft darstellen kann, dass die Mieten, die er aktuell bezieht und beziehen darf, nicht ausreichen, um seine Kosten zu decken, dann können ausnahmsweise Mieterhöhungen und Mieten oberhalb der Obergrenze zulässig sein. Aber die müssen beantragt werden und denen muss dann erstmal stattgegeben werden. Sollte es dazu kommen, dass in manchen Wohnungen die Mieten oberhalb der Obergrenze liegen und die Mieter über einen Wohnberechtigungsschein verfügen, dann würde der Staat die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete und der Obergrenze bezahlen. Also die tatsächliche Miete ist ja dann sozusagen der Produzentenpreis, ne? Die Obergrenze, die der Mieter selber zahlt, ist der Konsumentenpreis und die Differenz ist dann eben die Subvention. Unabhängig
von der Höhe der tatsächlich gezahlten Miete?
So stand es da. Mhm. Also ich kann mich da an keine Einschränkungen erinnern. Es ist natürlich auch nur das Eckpunktepapier, ne? Das tatsächliche, konkrete Gesetz wurde ja noch nicht ausgearbeitet. Oder selbst wenn, ist es noch nicht veröffentlicht worden. Aber das ist alles, was in den Eckpunkten so drin steht. Der letzte Eckpunkt, den ich mir notiert habe, ist der, dass der Stichtag des Mietenstopps der 18. Juni sein soll. Also der 18. Juni diesen Jahres, der Tag, an dem diese Eckpunkte beschlossen wurden. Natürlich mit der Absicht, jetzt noch Vorzugseffekte zu vermeiden. Also es soll vermieden werden, dass im Laufe dieses Kalenderjahres, im Laufe von 2019, Vermieter noch die Mieten anheben in Erwartung eines fünfjährigen Zeitraums, in dem sie die Mieten dann gar nicht mehr anheben können. Genau, damit wären wir auch schon bei den Problemen des Ganzen. Also zum einen finde ich es merkwürdig, dass man ein Gesetz erlassen kann, dass es den Vermietern dann verbietet, also dass es den Vermietern dann rückwirkend verbietet, die Mieten zu erhöhen. Ja, also auch wenn es das Eckpunktepapier jetzt schon gibt, wenn du als Vermieter zum 1. August oder 1. September die Miete für deine Wohnung erhöhst und dann wird Ende des Jahres ein Gesetz erlassen, das dann im Januar 2020 in Kraft tritt, dass das dann rückwirkend die Erhöhung der Miete unwirksam machen kann. Ja, finde ich
ein bisschen merkwürdig. Aber auch da ja dann erst ab einem gewissen Stichtag, ja, logischerweise. Ich meine, das könnte man ja auch als Ungleichbehandlung verstehen. Ne? Dass wenn du sozusagen rein zufällig eben die Miete erst einen Monat später angehoben hast, bist du der Blöde. Und für andere gilt dann eben die Grenze nicht mehr.
Genau. Es gab ja jetzt auch schon Vorzugseffekte, ne? Weil der Beschluss dieser Eckpunkte hat sich ja auch schon angebahnt und es war ja vorher auch schon zumindest in etwa bekannt, was denn die Eckpunkte sein würden. Und es gab schon manche Vermieter, darunter auch Wohnungsbaugesellschaften, also recht große Vermieter, die ihre Mieten angehoben haben. Ich habe das jetzt nicht genauer recherchiert, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, welche Gesellschaften das waren, aber das müsste ja ohne weiteres zu recherchieren sein. Worüber sich Experten noch streiten, ist die Frage, ob dieses Gesetz überhaupt zulässig ist oder ob es eventuell verfassungswidrig ist. Davon habe ich überhaupt keine Ahnung. Nehmen wir mal an, dieses Gesetz wird gar nicht verabschiedet. Es muss ja noch durchs Abgeordnetenhaus in Berlin. Nehmen wir mal an, es wird gar nicht verabschiedet oder dann irgendwann als verfassungswidrig erklärt, dann bleiben natürlich die Vorzugseffekte, zu denen es jetzt schon vor dem 18. Juni gekommen ist. Also in dem Sinne hättest du dann sowas Ähnliches wie einen Cobra-Effekt. Du willst eigentlich die Mieten reduzieren und sorgst dafür, dass du sie anhebst. Auch wenn wir dann wahrscheinlich nicht von Effekten sprechen, die irgendwie einen großen Umfang hätten, ne? Nehme ich mal an. Gut, ein anderes Problem, das ich sehe, sind die Erfahrungen mit Mietenstopps in anderen Ländern. Ich hatte ja letzte Mal schon davon berichtet, wie es in Portugal war. Die hatten ja über 4 Jahrzehnte einen Mietenstopp. Und ähnlich auch in Spanien und Großbritannien, die hatten auch Mietenstopps, die sie aber irgendwann dann wieder abgeschafft haben. Und nicht nur das, wir hatten auch in Deutschland mal Mietenstopps. Genauer gesagt hatten wir Mietenstopps im Dritten Reich und in der DDR. Da habe ich einen interessanten Gastbeitrag in der Berliner Morgenpost zugelesen, und zwar vom Historiker Hubertus Knabe. Der ist sehr lesenswert, ich verlinke den in den Sendungsnotizen. Und der gibt einen Überblick über die Geschichte des Mietenstopps, so wie wir ihn hierzulande hatten. Also 1936 wurde er eingeführt, zu Zeiten des Dritten Reichs und blieb dann auch während der Besatzung durch die Alliierten bestehen. In den 1950er Jahren wurde er in der BRD abgeschafft, während er 1955 in der DDR zu sozialistischem Recht wurde. Und dort,
also das Originalgesetz dann von 36 noch oder einer eigenen Fassung?
Vielleicht mit ein paar Anpassungen. Ich glaube, das war da auch nicht näher beschrieben. Ja, aber was auch immer 1955 beschlossen wurde, blieb dann bis zur Wiedervereinigung so bestehen. Und 1989 war es dann wohl so, dass die Mieten lediglich 3% des Nettoeinkommens der Bürger der DDR ausmachte. Was ich mir fast nicht vorstellen kann.
3%?
Also, die haben angeblich laut diesem Artikel nur 3% ihres Nettoeinkommens für Mieten ausgegeben. Ja, es gibt Leute, die wären froh, wenn es nur 30% wären. Und 3% ist schon erstaunlich wenig.
Das deutet ja schon darauf hin, dass es auch massive staatliche Zuschüsse gab.
Ja, die gab es auch. Denn das aggregierte Mietaufkommen in der DDR betrug 1989 lediglich 4 Milliarden Mark. Und diese 4 Milliarden Mark machten wohl nur etwa 20% der gesamten Kosten aus. Das heißt, die übrigen 80% mussten vom Staat bezuschusst werden. Also der ganze Wohnungsbau, der ganze Wohnungsmarkt wurde in hohem Maße vom Staat subventioniert. Jetzt war es wohl nicht so, dass die Wohnungen in der DDR deutlich günstiger waren als in der BRD, wenn man die volkswirtschaftlichen Kosten berücksichtigt, also oder die gesamten Kosten. Ne, ob die jetzt von den Mietern selber getragen werden oder vom Staat, wenn man die gesamten Kosten berücksichtigt, dann war Wohnraum in der DDR wohl genauso teuer wie auch in der BRD, aber von deutlich geringerer Qualität. Weil viele Modernisierungen, Sanierungen, Instandhaltungen einfach ausgeblieben sind. Ne, denn es fehlte ja das Geld. Und dann soll es 1989 wohl so gewesen sein, dass 40% der Mehrfamilienhäuser schwer beschädigt waren und 11% der Mehrfamilienhäuser sogar unbewohnbar. Und das natürlich
also nicht wenig. Also nach westlichen Standards unbewohnbar.
Ja, das nehme ich mal an. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da massenhaft Quellen angeführt wurden in diesem Gastbeitrag, aber er war zumindest ziemlich gut geschrieben und ja, inhaltsschwer sozusagen. So, und ich meine, das ist ja auch nicht allzu verwunderlich, ne? Wenn du den Vermietern verbietest, die Mieten anzupassen, beziehungsweise zu erhöhen und auch nicht nominal, ja, dann werden die Mieten natürlich nicht an die Qualität der Wohnung angepasst, sondern die Qualität der Wohnung wird an die Mieten angepasst. Ja,
klar, sie können die Investitionskosten nicht abwälzen, also warum sollen sie dann investieren?
Genau. Ja, und dann bleiben Modernisierungen aus, es bleibt Instandhaltung aus. Und bei diesem Mietendeckel ist es wohl so, dass, ich hatte ja gesagt, es gibt ja diese Einschränkungen bezüglich der Modernisierungsumlagen, die dann ab einem bestimmten Schwellenwert genehmigungspflichtig werden, wenn man die auf die Miete umlegen möchte. Die Instandhaltung ist von diesem ganzen Gesetz überhaupt nicht betroffen. Also ich habe dann Artikel, glaube ich, waren es, Zeitungsartikel gelesen, wo argumentiert wurde, dass das Gesetz ja die Instandhaltung nicht einschränkt oder verbietet, aber das halte ich für ein bisschen realitätsfremd, weil Instandhaltung von Modernisierung nicht so wirklich zu trennen ist. In vielen Fällen stellt sich eben die Frage, ob du etwas nochmal instand hältst oder ob du direkt eine Modernisierung durchführst. In vielen Fällen ist die Modernisierung einfach ja langfristig gesehen deutlich günstiger als eine laufende Instandhaltung. Die einfach nur dafür sorgt, dass die Häuser, dass die Wohnungen weiterhin genutzt werden können, so wie in der Vergangenheit.
Ja, klar, aber ja. Modernisierung kann ja auch heißen, dass eben Energiekosten sinken.
Ja.
Bessere Dämmung oder ja, verändertes Versorgungssystem.
Ja.
Das hat dann ja eben auch langfristige Effekte, als wenn du sozusagen immer nur unter den gegebenen technologischen Bedingungen so viel reinpumpst, was gerade eben nötig ist, um den Betrieb noch im Laufen zu halten.
Genau, und dann ist es eben nicht verwunderlich, dass die Häuser dann irgendwann tatsächlich unbewohnbar sind und nicht einfach nur nicht mehr modern. Ne? Und nicht einfach nur nicht auf dem neuesten Stand. Ich glaube, Berlin hat ja auch immer noch eine ziemlich hohe Quote von alten Kohleöfen und so. Ne? Ich glaube, das hat auch damit zu tun, oder zumindest Ost-Berlin. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass lange Zeit im 20. Jahrhundert eben nicht in dem Maße modernisiert wurde, wie es in West-Berlin geschehen ist. Ein anderes Problem, das ich sehe, ist, dass die Mieten konvergieren könnten. Also was ich damit meine ist, du kannst den Mietendeckel ja nicht beliebig differenziert formulieren. Also sagen wir mal, es wird nach Stadtteilen differenziert, aber dann hast du immer noch eine einheitliche Mietobergrenze für einen ganzen Stadtteil. Ja, vielleicht wird noch ein bisschen nach Wohnungstyp differenziert, meinetwegen, aber du kannst ja nicht perfekt differenzieren. Sagen wir mal, es ist einfach nur nach Stadtteilen. Dann hast du einen Stadtteil, in dem gibt's Mehrfamilienhäuser, da ist der Quadratmeter ziemlich teuer, dann gibt's Mehrfamilienhäuser, da ist er relativ günstig. Und der Mietendeckel bzw. die Mietobergrenze wirkt sich ja eben in erster Linie bzw. nur auf die teuren Wohnungen aus.
Mhm.
Das heißt, du hilfst denjenigen, die sich ohnehin schon teuren Wohnraum leisten können, aber nicht denjenigen, die in Wohnungen wohnen, die relativ günstig sind, ja. Möglicherweise, weil sie sich eben nur günstigen Wohnraum leisten können.
Ja.
Und aus Sicht einer großen Wohnungsbaugesellschaft wäre es doch dann vollkommen rational zu sagen, gut, dann müssen wir bei den günstigeren Wohnungen ein bisschen die Miete anziehen, damit wir unsere Kosten insgesamt noch decken können, weil bei den teureren Wohnungen, da sind wir schon an der oberen Grenze, ne? Da haben wir keinen Spielraum mehr, zumindest jetzt für 5 Jahre, also müssen wir es an einer anderen Stelle ein bisschen ausgleichen. Und deswegen meine ich, konvergieren die Mieten möglicherweise und ja, die Profiteure sind unterm Strich diejenigen, die eigentlich gar nicht so sehr geschützt werden müssen und die Verlierer des Ganzen sind diejenigen, die eigentlich zu schützen wären.
Aber ich meine, sie konvergieren dann ja zumindest innerhalb eines Stadtteils, nicht unbedingt ja zwischen den Stadtteilen.
Genau.
Und da würde ich mir auch die Frage stellen, ob das nicht auch dazu führen kann, dass sowas wie soziale Segregation, die wir ja ohnehin schon verstärkt in Großstädten, in Deutschen beobachten können, dadurch nicht auch nochmal verstärkt werden könnte, dass eben dann wirklich in einem Viertel nur noch die Reichen wohnen.
Ach so.
Und in anderen Vierteln nur noch die Armen.
Ja, stimmt. Weil
sich zum Beispiel dann, also gerade in solchen Vierteln, in denen das Durchschnittseinkommen sehr niedrig liegt, gar keine Möglichkeit mehr bietet, irgendwie eine große Wohnung teuer zu vermieten, weil eben das Durchschnittsmietpreisniveau in dem Stadtteil so gering ist, dass man da auf jeden Fall oberhalb der Obergrenze landen würde.
Ja.
Und damit dann vielleicht im Endeffekt wirklich in dem Stadtteil nur noch Leute wohnen mit geringen Einkommen und vielleicht auch schlechten Arbeitsmarktperspektiven.
Stimmt. Ja, es könnte auch noch sein. Stimmt. Naja, und das ist, wie soll ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie auch immer.
Also ich würde halt generell auch nochmal in Betracht ziehen, was das Ganze eben wirtschaftsgeografisch bedeutet. Also ich meine, wir haben ja aktuell schon einen starken Run auf die Städte, was die jungen, gut Ausgebildeten anbelangt, die wollen alle in den großen Städten wohnen. Das wird in nächster Zeit auch noch zunehmen. Und so ein Mietpreisdeckel oder Mietpreisbremse, die befördert das ja noch zusätzlich letztendlich. Das ist ja eine Art von Agglomerationsprämie, könnte man sagen.
Ja.
Weil die ja letztlich verhindert, dass dieser nachfragebedingte Mietpreisanstieg sich auch tatsächlich realisiert.
Ja, genau.
Das erhöht ja nochmal zusätzlich die Anreize, in eine große Stadt zu ziehen.
Ja.
Kann insofern auch wohlfahrtstechnisch kontraproduktiv sein, weil über die höheren Mietpreise, so schlimm sie für manche auch sein mögen, ja zumindest zum Teil auch noch die negativen Externalitäten reflektiert werden, die das Zusammenleben in großen Städten immer mit sich bringt. Ne? Also die Staus und generell auch der Verlust an Lebensqualität, der mit Überfüllung verbunden ist. Und wenn jetzt dieser Marktmechanismus wegfällt, könnte das ja diese unerwünschten Externalitäten auch noch verstärken.
Ja. Ja, der Kostenvorteil der Peripherie geht einfach verloren, ne? Also
ja. Und künstlich letztendlich eben, ne? Weil sozusagen die eigentlichen Kosten, die Leute dadurch verursachen, dass sie in schon überfüllte Städte ziehen, gar nicht mehr sichtbar wird.
Ja. Ja, und mir ist auch gerade wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte zu der Konvergenz. Wenn große Wohnungsbaugesellschaften beschließen, dass sie die Mieten bei den günstigeren Wohnungen anheben, weil sie es bei den teureren nicht mehr können, dann können sie damit einhergehend ja nicht kleine Modernisierungsmaßnahmen vornehmen, um das irgendwie zu legitimieren oder so.
Mhm.
Weil Modernisierungsmaßnahmen sind ja ausgeschlossen, zumindest die nicht so umfangreichen.
Mhm.
Gut, ein anderes Problem sehe ich noch bei dieser Härtefallregelung. Ne, der Härtefall, das war ja die Geschichte mit der Unterdeckung der Kosten bei den Vermietern. Hier bekommst du natürlich eine Situation, wo der Staat die Vermieter bezuschusst. Also der Staat zahlt ja dann Subventionen, also bei den Leuten mit dem Wohnberechtigungsschein, wo dann die Miete oberhalb der Obergrenze liegt.
Mhm.
Ja, der Staat muss dann aus seiner eigenen Tasche einen Teil der Miete zahlen und diese Bezuschussung fließt ja dann an genau die Vermieter, die mit recht hohen Kosten arbeiten.
Ja, ja.
Ne, die Vermieter, die es schaffen, Häuser und Wohnungen zur Verfügung zu stellen, bei denen die zulässige Miete ausreicht, um die Kosten zu decken, die werden nicht bezuschusst, aber diejenigen, die es nicht schaffen, die relativ hohe Kosten aufweisen, die werden vom Staat bezuschusst.
Ja. Dann hast du ein das hat dann ja auch einen Gewohnheitseffekt letztendlich. Ich meine, die Vermieter verlassen sich darauf, naja, der Staat übernimmt das schon, also muss ich ja nicht groß auf die Kosten achten, ja, bei meinen Modernisierungsmaßnahmen. Und das kann ja auch in Situationen führen, wo man es irgendwann als normal ansieht, dass sozusagen wie in der DDR der Staat einen festen Anteil der Miete bezuschusst.
Ja, ja, dann hast du so eine ähnliche Situation wie bei den Aufstockern auf dem Arbeitsmarkt,
genau, ne,
die möglicherweise Vollzeit arbeiten, ja, aber da so wenig verdienen, dass sie vom Staat dann nochmal bezuschusst werden müssen, ja, um unterm
Strich. Dann ist einfach nur eine Umverteilung der Kosten, aber keine, ja, effektive Verbesserung für irgendjemanden.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch die Genehmigungspflicht bei den Modernisierungsumlagen. Da stand jetzt im Eckpunktepapier noch gar nichts zu den Richtlinien drin. Also, ja, müssen wir uns überraschen lassen, ja, nach welchen Richtlinien denn dort entschieden werden soll oder ob das dann in hohem Maße willkürlich ist. Weil, also ganz abgesehen davon, dass damit ein Bürokratiemonster geschaffen wird, ja, ob es dann ein Monster ist, muss ich dann vielleicht noch herausstellen, aber es wird auf jeden Fall zusätzliche Bürokratie geschaffen, weil du brauchst ja nun mal eine Behörde, die dann diese ganzen Anträge auf die Erhöhung der Bruttowarmmiete abarbeitet und darüber entschließt. Und wie sie darüber entschließen sollen, ist meines Wissens noch überhaupt gar nicht klar. Gut, die Sache, ja, Bürokratie hatte ich mir noch notiert, das ist abgeschlossen. Mein letzter Punkt wäre dann noch der, dass Berlin jetzt im internationalen oder europäischen Vergleich gar nicht mal so teuer ist. Ne, wir müssen ja nur, ich habe letztens irgendwo was gesehen, dass der Quadratmeterpreis durchschnittlich bei so 11 Euro liegt. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Warmmiete, verglichen mit anderen europäischen Metropolen wie London und Madrid und Paris und Rom, ist das noch gar nichts. Und wir müssen nur ein paar Jahre zurückgehen, da hieß es noch immer, dass man in Berlin so günstigen Wohnraum findet. Ne, das ist die Sache, die wir in einer anderen Episode schon mal besprochen haben. Das Niveau ist gar nicht so entscheidend. Ne? Also ob du jetzt in Berlin wirklich viel für Miete ausgeben musst oder nicht, das ist gar nicht so entscheidend, weil die Leute in erster Linie die Veränderung wahrnehmen.
Ja.
Und die Veränderung sieht eben so aus, dass die Mieten in den letzten Jahren stark gestiegen sind und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch weiter steigen werden.
Ja.
Dass sie aber
du meinst, dass es eher ein Konvergenzprozess ist, ein natürlicher Konvergenzprozess zwischen den europäischen Metropolen.
Genau.
Ja.
Ja. Und ja, den gleichen Prozess beobachtest du ja in München und in Frankfurt und bei dir in Hamburg. Und ich weiß jetzt nicht, wie da der Vergleich aussieht, aber ich kann mir nicht vorstellen,
Hamburg ist teurer im Schnitt als Berlin. Ja, ja.
Da würde ich auch mal von ausgehen, ja. Ja, ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit dem Stadtgebiet ist, ne, dass je nachdem, was du da in der Peripherie noch immer alles mit reinrechnest, das kann natürlich stark davon abhängen.
Aber ich meine, also es gibt im Hamburger Zentrum teure Bereiche, aber genauso gut auch in der Peripherie, wenn die gut angeschlossen ist.
Ja.
Das hat gar nicht so viel damit zu tun mit der räumlichen Entfernung, sondern eben einfach mit der lokalen Infrastruktur, die vorhanden ist.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Frankfurt oder München günstiger sind oder zumindest nicht nennenswert günstiger sind als Berlin. Ich war 2008.
Sicher nicht, nee.
Nee. Ich meine, gut, die Situation ist ein bisschen eine andere. Ne? 2008 war ich ja mal für ein Praktikum in Frankfurt für 4 Monate. Und das war direkt im Anschluss an mein Jahr in Schweden. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, nach Frankfurt zu fahren, um mir ein WG-Zimmer zu suchen. Also ich musste das alles von Schweden aus machen. Und das war äußerst schwer. Und wenn ich ein Zimmer gefunden hätte, ich habe dann keins gefunden, aber wenn ich eins gefunden hätte, hätte ich da eine Menge zahlen müssen. Und das ist jetzt auch schon, das ist jetzt 11 Jahre her. Ja, vor 11 Jahren war Berlin noch relativ günstig. Ja, ich habe dann in Frankfurt am Ende in einem Wohncontainer von der Bahn gewohnt. Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja, weil, und das sehr, sehr zentrumsnah, aber zwischen den ganzen Gleisen, die in Frankfurt aus dem Hauptbahnhof rauslaufen, da ist eben, die Bahn hat da so ein Grundstück und da haben sie kurz nach der Wende so ungefähr 120 Wohncontainer hingesetzt, in drei Etagen übereinander gestapelt, um die ganzen Lokführer unterzubringen, die aus der, ja, dann aus den neuen Bundesländern rüber nach Frankfurt gekommen sind, um dort Arbeit zu finden, weil in den neuen Bundesländern eben die Bahn sie nicht mehr beschäftigen konnte. Naja, und diese, zumindest 2008 standen diese Container da immer noch und die konnte man zumindest als Mitarbeiter der Bahn anmieten, üblicherweise dann, wenn man ein paar Tage die Woche mal in Frankfurt ist. Bei mir war es dann so, dass ich 5 Nächte der Woche da zugebracht habe. Aber gut, ist ein anderes Thema. Naja, also die, also ein Ziel dieses Mietendeckels ist wahrscheinlich, dass eher neu gebaut als modernisiert wird, wäre jetzt meine Vermutung, ne? Weil der Neubau ist ja von diesem Gesetz gar nicht betroffen, aber die Modernisierung eben schon und die Modernisierung wird ja erschwert. Deswegen könnte man vermuten, dass Wohnungsbaugesellschaften sich jetzt eher auf den Neubau konzentrieren. Hat vermutlich damit zu tun, dass Gentrifizierung vermieden werden soll, dass günstiger Wohnraum in beliebten Wohnlagen erstmal bestehen bleibt und stattdessen Wohnraum woanders geschaffen wird. Kann natürlich sein, aber ich glaube, ein Effekt, den man auch sehen könnte, ist, dass Wohnungsbaugesellschaften ihre Aktivität einfach auf andere Bundesländer verlagern, zumindest teilweise. Ne, weil
ja, die Regel operieren die ja mindestens national, wenn nicht international.
Ja, genau. Und wenn ihnen das Leben in Berlin schwieriger gemacht wird oder schwerer gemacht wird, ja, dann machen sie vielleicht nicht mehr ganz so viel und ja, gucken erstmal, was in Potsdam so geht und in anderen Städten. Naja, und ja, ich weiß nicht, ob es grundsätzlich eine gute Idee ist, bei solchen staatlichen Maßnahmen eine bestimmte Aktivität zu erschweren. Ich habe das Gefühl, dass in den meisten Fällen es sinnvoller ist, die gewünschte Aktivität zu erleichtern oder attraktiver zu machen und nicht die ungewünschte zu erschweren. Das ist nur so meine subjektive Erfahrung. Ja, das denke ich
auch, weil wenn man nur die Unerwünschten erschwert, dann kann es immer auch Ausweicheffekte geben, die in eine andere Richtung zielen, als es beabsichtigt war. Ne? Also dann wieder beim Cobra-Effekt.
Ja,
genau. Da hat man letztendlich oft nicht die Kontrolle darüber, weil man ja auch die sonstigen Rahmenbedingungen nicht kontrollieren kann. Das ist ja auch die Frage, wie sich allgemein die Wirtschaft entwickelt, die Kaufkraft der Leute. Ja. Das ist ja offenbar in dem Gesetz nicht berücksichtigt, wenn du sagst, das ist alles nominal. Und das ist dann natürlich die Gefahr, dass man dann auch eben als Staat eben nicht mehr so zielgerichtet eingreifen kann, weil man nicht alles unter Kontrolle hat letztendlich.
Ja, ich glaube, vielleicht ist ein anderes Ziel neben der Stärkung des Neubaus noch die Erhöhung der Eigentumsquote, weil wenn es weniger attraktiv wird, Wohnungen zu vermieten, also Wohnungen als Kapitalanlage zu nutzen, dann werden viele Vermieter, jetzt nicht die großen Wohnungsbaugesellschaften, aber zumindest so kleine Privatvermieter, eher dazu übergehen, die Wohnung dann einfach an die Mieter zu verkaufen. Das ist zumindest eine Erfahrung aus den anderen Ländern. Also in, ich glaube, Spanien war es, da hat der Mietenstopp die Eigentumsquote ein Stück weit erhöht. Eben aus genau dem Grund. Ja, aber
was aber natürlich auch voraussetzt, dass die Eigentümer auch willens und in der Lage sind, dann auch ihre Wohnung selbst zu besetzen.
Ja, genau. Also
das wäre dann bei Wohnungsbaugesellschaften nicht der Fall.
Ach so. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ich meine, es wahrscheinlich, ich erinnere mich jetzt nicht dran, da Zahlen gelesen zu haben, aber die Erhöhung der Eigentumsquote, ich meine, da ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mit massiven Effekten zu rechnen. Ne? Gut, aber bei in einer Millionenstadt ist es zumindest absolut gesehen natürlich möglich, dass dass da schon ein bisschen was passiert. Aber inwiefern das überhaupt wünschenswert ist, aus Sicht des Landes, ja, ist nochmal eine andere Frage. Naja, also vielleicht gibt es Alternativen zur Mietpreisbindung und zu diesem Mietendeckel, die besser funktionieren würden. Wenn man den Neubau fördern möchte, kann man vielleicht dafür sorgen, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, dass also Bauanträge schneller abgearbeitet werden. Man könnte höher bauen, ja, man könnte die dritte Dimension noch ein bisschen besser ausnutzen, also mehr Familienhäuser, die üblicherweise 5, 6 Stockwerke haben, ja, die könnte man in Zukunft ein bisschen höher bauen. Ist eine Sache, die mir...
Oder eben doch stärker in die Fläche wieder gehen, ne? Weil es ja, sieht ja jetzt ja nicht daran, dass wir so ein schwunghaftes Bevölkerungswachstum erleben würden, und es ist ja letztendlich eine Verlagerung vom Land in die Städte. Ja. Und insofern könnte eben auch eine stärkere Attraktivität des ländlichen Raums, auch gerade für die Wirtschaft, vielleicht auch ein Effekt sein, um effektiv für alle insgesamt mehr Wohnraum zu schaffen, da wo sie arbeiten.
Ja, wenn man sich gleichzeitig um eine attraktive ÖPNV-Anbindung oder ganz allgemein Verkehrsanbindung bemüht,
oder eben
falls sie noch nicht existiert. Ne?
Ausbau der Breitbandnetze angeht, also alles, was damit zusammenhängt.
Ja. Ja, es ist, also mir fällt das immer auf, wenn ich in Hamburg bin, also so in der Innenstadt, so im Bereich Hauptbahnhof, Binnenalster, Jungfernstieg, so. Die Gebäude, die du da siehst, die sind tendenziell so ein paar Stockwerke höher als in den meisten anderen deutschen Großstädten. Also zumindest in Kiel. In Kiel sind die Gebäude von der Höhe her ziemlich einheitlich. Die meisten haben wahrscheinlich 6 Stockwerke. Es ist das Kellergeschoss mal nicht mit eingerechnet. In Hamburg siehst du viele Gebäude, die wahrscheinlich meistens keine Wohnhäuser sind, die so 8, 9 Stockwerke haben. Ja, ich meine, ob du jetzt im 6. Stock wohnst oder im 8.
Aber gut, du hast hier natürlich auch große Plattenbauten, ne? Wo es dann auch nochmal deutlich mehr Stockwerke gibt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite auch immer viele Mietwohnungen, die jetzt nur 3, 4 Stockwerke haben.
Ja. Ja, ich habe, und es gibt in Berlin wurde doch mal diskutiert, ob man nicht zusieht, dass bestimmte Gewerbeflächen besser genutzt werden. Also zum Beispiel so Unternehmen wie Aldi oder Lidl, die verfügen über recht viele, recht große Flächen. Die sind teilweise mit einem Parkplatz bebaut und dann teilweise mit dem eigentlichen Supermarkt, aber der ist dann üblicherweise einfach eingeschossig. Und aus Sicht der gesamten Stadt ist das ja keine effiziente Nutzung dieses Raumes. Und würde man dazu übergehen, die Supermärkte in mehrgestöckige Gebäude zu integrieren, könnte man diesen Platz natürlich besser nutzen.
Ja. So wie es ja auch bei vielen kleinen Gewerben der Fall ist, wie Kioske oder wie immer Pizzadienst oder sonstiges.
Ja. Wobei das natürlich dann, also wenn das Privatgrund der entsprechenden Unternehmen ist, dann müsste das natürlich von denen ausgehen. Also wenn man das für die attraktiv machen würde, vielleicht in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften, solche Flächen in Zukunft anders zu nutzen, dann würden sie das vielleicht tun. Und dann würde auf diesen Flächen auch Wohnraum entstehen über die gewerbliche Nutzung hinaus, die ja nun mal recht flächenintensiv ist. Na gut, eine andere Alternative wäre schlichtweg der staatliche Wohnungsbau. Also würde der Staat, in dem Falle das Land Berlin, dafür sorgen, dass es mehr Wohnraum gibt, vielleicht im niedrigeren Preissegment. Ja, dann bräuchte man vielleicht so eine Maßnahme wie den Mietendeckel nicht mehr. Ne, weil
das wäre auch mein Argument, ne, dass die Mietpreissteigerungen, die wir beobachtet haben in jüngster Zeit, im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass der Staat über lange Zeit den sozialen Wohnungsbau vernachlässigt hat, dementsprechend angebotsseitig eben auch stark zur Verknappung beigetragen hat.
Ja. Und damit würde man eben auch wirklich den Leuten helfen, die eher ein geringeres Einkommen haben und die eher Probleme damit haben, Wohnraum in der Stadt zu finden.
Ja.
Gut. Dann könnten natürlich weniger Flächen als für Parkplätze genutzt werden. also ja, zumindest kostenlose Parkplätze. Mhm. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass wir das in ein paar Jahrzehnten immer noch haben, dass man einfach so kostenlos 10 Quadratmeter öffentlichen Raum mitten in der Stadt nutzen kann, um da seinen SUV abzustellen. Gut, über die ÖPNV-Erschließung haben wir gerade schon gesprochen, vor allem in der Peripherie. Die Sache mit den höheren Gebäuden und den mehrstöckigen Gebäuden ist ja eine Frage der geografischen Dichte der Stadt. Also das hat damit zu tun, wie viele Leute man auf einem Quadratkilometer unterbringt. Aber die Ausgestaltung des ÖPNV-Netzes hat ja mit der effektiven Dichte zu tun. Also erleichtert man den Transport innerhalb der Stadt, dann erhöht man die effektive Dichte, weil es eben leichter und günstiger wird, von einem Punkt in der Stadt zu einem anderen Punkt in der Stadt zu kommen, beziehungsweise aus der Peripherie in die Stadt zu pendeln oder andersherum. Mhm. Und umso kürzer die Reisezeiten sind, umso kürzer die Wege sind, gemessen in Zeit, desto weniger relevant ist die tatsächliche geografische Größe der Stadt. Das liegt ja auf der Hand, ne? Ja, also ich bin mal gespannt. Auch da haben wir in einer anderen Episode schon mal drüber gesprochen. Ich finde dieses ganze Thema urbaner Verkehr ziemlich interessant, weil da so viele verschiedene Dinge zusammenkommen. Also wir haben in den urbanen Räumen, nicht nur hierzulande, sondern weltweit, haben wir einmal den Effekt des Bevölkerungswachstums, also der Migration vom Land in die Stadt. Dieser Trend ist hierzulande, also in Deutschland oder in Zentral- bzw. Westeuropa, sicherlich nicht so stark wie in Teilen Asiens oder Afrikas oder Südamerikas, aber es gibt ihn. Das ist das eine, wenn Leute in die Städte strömen, dann muss eben der entsprechende Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Außerdem haben wir den Effekt, dass die Leute zunehmend in die Innenstädte streben und nicht mehr in der Peripherie wohnen wollen. Was jetzt, glaube ich, nicht nur mit dem Verkehrssystem der Stadt zu tun hat, sondern auch einfach viel mit kulturellen Dingen.
Dann, ja, oder auch eben ne, die sonstigen positiven Externalitäten, die eben eine Stadt auch gerade für junge Leute mit sich bringt, Wissensaustausch und die Vorteile, dass man eben auch großen Pool an potenziellen Stellen hat, auf die man sich bewerben kann.
Ja, und dann haben wir halt die Frage des Verkehrs. Der Verbrennungsmotor ist hoffentlich bald mehr oder weniger Geschichte. Ja, dann werden wir andere Antriebstechnologien sehen, hoffentlich. Das Ganze wird natürlich auch noch beeinflusst durch den Klimawandel. Und ja, ich vermute mal, dass wir irgendwann Städte, oder ich würde ja gerne miterleben, dass wir irgendwann in ein paar Jahrzehnten unsere Städte ganz anders gestalten, als wir es heutzutage tun. Also wahrscheinlich mit weniger Individualverkehr oder zumindest weniger PKW-Verkehr, ne, weil Leute, die zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Fahrrad oder Elektroroller unterwegs sind, das ist ja auch Individualverkehr. Aber ich denke mal, wir sehen viel weniger Verkehr, der so viel Raum einnimmt wie der PKW-Verkehr. Und ja, hoffentlich mehr öffentlichen Nahverkehr und gut, aber müssen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das war im Wesentlichen alles, was ich zu dem Mietendeckel recherchiert hatte. Also können wir zum nächsten Thema übergehen. Gerne. Ich schaue mal eben auf die Zeit. Ja gut, ein bisschen haben wir noch, ne? Ich versuche mal, mich kurz zu fassen. Also, bei unserem nächsten Thema soll es um die Homöopathie gehen. Ein Thema, mit dem ich mich eigentlich gerne nicht befassen würde, aber dann irgendwie doch muss. Zunächst einmal habe ich nochmal nachgeschlagen, was genau Homöopathie überhaupt ist. Ich weiß gar nicht, ob das allen wirklich so klar ist. Die Homöopathie geht zurück auf das Jahr 1796. Da hat nämlich der deutsche Arzt Samuel Hahnemann angefangen, seine Thesen und Theorien aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Und ein wesentlicher Bestandteil der Homöopathie ist das Ähnlichkeitsprinzip. Also Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden. Das beschreibt Folgendes. Stell dir vor, du hast eine bestimmte Grundsubstanz, die wiederum Inhaltsstoffe beinhaltet, die bei gesunden Leuten eine bestimmte Krankheit oder die entsprechenden Symptome hervorrufen würden. Dann sollen das die gleichen Inhaltsstoffe sein, die diese Krankheit bzw. diese Symptome bei Kranken heilen. Ja, also wenn du die Grundsubstanz unverdünnt bei Gesunden anwendest, dann löst sie die Krankheit aus. Und wenn du die gleiche Grundsubstanz bei Kranken anwendest, dann führt sie dort zur Heilung. Aber damit sie das tut, muss sie potenziert werden. So nennt sich das. Und um die Grundsubstanz zu potenzieren, muss man sie mit entweder Wasser, Ethanol oder Milchzucker verdünnen. Und zwar wiederholt. Man muss sie wiederholt verdünnen und anschließend verschütteln oder verreiben. Ja, nehmen wir als Beispiel mal Wasser, als um das zu verlängern. Dann musst du im ersten Schritt die Grundsubstanz beispielsweise im Verhältnis 1 zu 10 mit Wasser verdünnen, also ein Teil Grundsubstanz, 10 Teile Wasser. Dieses Gemisch nimmst du dann und verschüttelst es. Und wenn du fertig bist mit dem Verschütteln, dann wiederholst du das Ganze unzählige Male.
Also dann kommt nochmal sozusagen 90% Wasser dazu.
Genau. Ja, und dann wird es wieder verschüttelt und dann wird nochmal verlängert. Und dann wird wieder verschüttelt und dann wird wieder verlängert. Ja, und das 20, 30,
so lange, bis
60
du
Mal. Genau, oder so lange, bis die Inhaltsstoffe in dem Homöopathika, das da entstanden sein soll, nicht mehr nachweisbar sind. Also in meinem Beispiel hast du am Ende nur noch Wasser. Ja, und wahrscheinlich gibt es Tinkturen, die verkauft werden, die im Wesentlichen dieses Wasser sind, aber die Globuli, die kleinen Zuckerkügelchen, die man wahrscheinlich noch am ehesten kennt, sind dann Zuckerkügelchen, die halt mit diesem Wasser versetzt werden oder behandelt werden. Und dann sollen diese Zuckerkügelchen eben eine heilende Wirkung entfalten. Dass die Inhaltsstoffe nicht mehr nachweisbar sind, bedeutet natürlich, dass verschiedene Homöopathika nicht voneinander zu unterscheiden sind. Also wenn du ein Arzneimittel, ein homöopathisches Arzneimittel dir nimmst, das gegen die eine Krankheit helfen soll, mit einer bestimmten Potenzierung, und ein anderes homöopathisches Arzneimittel, das gegen eine andere Krankheit helfen soll, vielleicht mit einer anderen Potenzierung. Ja, ich glaube, die Potenzierung nennt sich dann sowas wie D60. Und D60 heißt dann, dass diese Verdünnung im Verhältnis 1 zu 10 60 Mal vorgenommen wurde. Auf jeden Fall, wenn du verschiedene Arten von Arzneimitteln nimmst, kannst du die nicht voneinander unterscheiden. Also natürlich an der Verpackung, ne, aber das Arzneimittel selber, wenn du die einfach zusammenwürfelst oder die Etiketten abnimmst, kannst du die Zuckerkügelchen nicht mehr voneinander unterscheiden.
Also im Grunde ist alles nur Wasser dann, was man dann erkennen kann.
Alles Wasser und Zucker. Genau. Und somit dürfte es auch nicht verwundern, dass bisher kein Nachweis der pharmakologischen Wirksamkeit der homöopathischen Arzneimittel erbracht werden konnte. Also keine Wirksamkeit über den Placebo-Effekt hinaus. Es ist natürlich so, dass die Patienten, die damit behandelt werden, Behandlungserfolge wahrnehmen. Diese Behandlungserfolge werden in der Regel aber auf das Behandlungsumfeld zurückgeführt. Also homöopathische Ärzte nehmen sich ein bisschen mehr Zeit. Da entsteht ein besseres Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt. Oder sind gar keine Ärzte, sondern Heilpraktiker. Und unterm Strich ist die Homöopathie eine Pseudowissenschaft und Die Uni Marburg hat schon 1992 die Homöopathie mal verworfen und hat sie damals als Irrlehre bezeichnet. So, so weit, so gut. Das ist ja alles, also so weit ist ja alles okay. Ne? Es kann ja jeder hingehen und beliebige Hypothesen aufstellen und dazu Theorien entwickeln. Und dann muss er sich daran machen, diese Hypothese zu beweisen. Und das ist bisher eben nicht gelungen. Ja, und wenn das nicht gelingt, nach zahlreichen Versuchen, dann wäre die Hypothese eigentlich irgendwann zu verwerfen. Ja, das wäre das normale wissenschaftliche Vorgehen, aber das passiert in diesem Fall eben nicht. Und der Grund, warum ich das Thema hier jetzt nochmal aufgreifen wollte, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass es in den letzten Wochen und Monaten insgesamt nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Zum Beispiel das Neo-Magazin Royal hat dann was zugemacht, haben mindestens zwei Videos produziert, die ich verlinken werde in den Sendungsnotizen. Vor ein paar Tagen hat dann Karl Lauterbach von der SPD, er ist da der gesundheitspolitische Sprecher und er ist auch Abgeordneter im Bundestag, er hat sich nochmal zur Homöopathie geäußert und hat gefordert, dass die Krankenkassen für diese Arzneimittel nicht zahlen dürfen sollten. Aktuell dürfen sie das, da komme ich gleich nochmal zu. Er hatte das, glaube ich, 2010 oder so schon mal gefordert und dann war es eine Zeit lang still. Ich glaube, damals hatte Jens Spahn auch noch gesagt, ja, können wir gerne machen. Da war er allerdings noch nicht Bundesgesundheitsminister. Also müssen wir mal gucken, wie das heutzutage so läuft. Und eine andere Sache, die ich noch gefunden hatte, ist die, dass vor ungefähr 2 Jahren die Techniker Krankenkasse mal einen Tweet abgesetzt hat, irgendwann mitten in der Nacht, in dem sie gefragt hat, ob es irgendwelche Beweise für die Nichtwirksamkeit der Homöopathie gibt. Also, oder ich glaube, sie haben gefragt, ob es irgendwelche sauberen wissenschaftlichen Studien gibt, die die Nichtwirksamkeit der Homöopathie belegen. Also
ohne eine Beweisumkehr.
Genau, und da haben sie natürlich so einiges mit ausgelöst und haben eine Menge Antworten bekommen von Leuten, die ihnen erstmal erklären mussten, dass ein solcher Nachweis nicht geführt werden kann. Und dass die Beweislast auch bei demjenigen liegt, der die Behauptung aufstellt und nicht bei denjenigen, von denen dann erwartet wird, die Hypothese einfach als wahr anzunehmen. Spiegel Online hat das auch damals in einen Artikel gefasst, namens die unsichtbare Teekanne. Das Ganze habe ich auch noch mal verlinkt. Der ist ganz interessant geschrieben. Und also die Sache ist ja im Grunde genommen die, dass die These Homöopathie wirkt, ruhig aufgestellt werden kann, aber dann muss man sich eben daran machen, diese Hypothese auch zu beweisen. Und dann wird eine Studie nach der anderen durchgeführt und keine ist in der Lage, diesen Beweis zu führen. Aber das beweist natürlich nicht die Nichtwirksamkeit, sondern es ist einfach nur, ja, diese Studien scheitern einfach daran, die Wirksamkeit nachzuweisen, aber man kann ja weiterhin auf dem Standpunkt stehen, dass an der Hypothese was dran ist und dass vielleicht einfach die wissenschaftliche Methode noch nicht ausgereift genug ist, um diesen Beweis dann auch tatsächlich zu führen. Nur irgendwann, wenn man unzählige Studien durchgeführt hat und keine den Beweis führen könnte, ja, dann müsste man dann vielleicht irgendwann mal einsehen, dass die Hypothese zumindest vorübergehend erstmal ad acta zu legen ist und oder zu verwerfen ist. Und der Grund, warum dieser Artikel von Sponn die unsichtbare Teekanne heißt, hat damit zu tun, kennst du dieses Gleichnis mit der unsichtbaren Teekanne zufällig? Nee. Das wird in diesem Artikel gar nicht erwähnt, auf wen das zurückgeht, aber ich kannte das zufällig vorher. Es gab ich glaube, im frühen 20. Jahrhundert gab es einen britischen Philosophen, der dieses, ja, diese Erläuterung und dieses Gleichnis mal aufgeschrieben hat. Das wurde dann, glaube ich, nie publiziert, sondern wurde dann erst bekannt, als er verstorben ist und das in seinem Nachlass aufgetaucht ist. Mhm. Und er hatte das damals auch nicht auf Homöopathie oder Medizin oder auf die Wissenschaft bezogen, sondern eigentlich auf Religion und wollte damit verdeutlichen, dass die Beweislast eben bei demjenigen liegt, der eine Behauptung aufstellt oder eine These aufstellt. Und er hat gesagt, ich kann ja jetzt die These aufstellen, dass es eine kleine Teekanne gibt draußen im Universum, die um die Sonne kreist, auf einer Umlaufbahn irgendwo zwischen der Erde und dem Mars. Mhm. So hat er das beschrieben. Ist recht willkürlich. Mhm. Ne? Aber er hat gesagt, diese Teekanne, die gibt's da draußen, aber die ist so klein, dass sie mit keinem Teleskop erkannt werden kann. Mhm. Ja, aber es gibt sie. Mhm. Und hat dann eben versucht zu verdeutlichen, dass keiner ihm glauben muss, also keiner muss ihm glauben, dass es diese Teekanne gibt, nur weil die Existenz dieser Teekanne nicht widerlegt werden kann. Es ist seine Pflicht, die Existenz der Teekanne nachzuweisen, wenn er möchte, dass andere ihm Glauben schenken. Hm. Ja, und wie gesagt, er hat das damals auf Religion und die Gott-Hypothese bezogen, aber trifft in diesem Fall hier natürlich genauso zu. Wie gesagt, Spiegel Online hat sich bei diesem Gleichnis bedient. Ich habe noch einen anderen Artikel von Spiegel Online verlinkt, der ist jetzt erst vor ein paar Tagen erschienen. Und ich habe mir jetzt den kompletten Titel nicht notiert, aber er beginnt mit Argument Nummer 4. Und der Artikel sieht im Wesentlichen so aus, dass 3 Argumente angeführt werden, die gegen die Homöopathie sprechen. Und dann soll noch ein 4. Argument angeführt werden. Allerdings soll das dann eines sein, das für die Homöopathie spricht und das angeblich den Leser vom Sinn der Homöopathie endgültig überzeugt. Aber tatsächlich kommt da nichts mehr. Dann kommt nur so eine kleine leere Fläche, die wird einfach, ist einfach weiß. Und unten drunter so eine kleine Fußnote, wo drin steht, dass die Größe des Textes so lange potenziert, beziehungsweise verdünnt wurde, bis vom Text nichts mehr übergeblieben ist. Mhm. Aber ja, nach dem Glauben der Homöopathie müsste das den Text ja umso wirkungsvoller machen und glaubwürdiger. Mhm. Ja. Also dieser Artikel ist mir mehrere Male an verschiedenen Stellen begegnet, deswegen dachte ich, erwähnen und verlinke ich den nochmal. Wenn man sich zu Homöopathie informieren möchte, dann gibt es so ein paar Anlaufstellen, die mir begegnet sind. Zum einen gibt es das Informationsnetzwerk Homöopathie, INH. Die haben eine Webseite und sind auch bei Twitter vertreten. Ist natürlich auch alles verlinkt. Dann gibt es die Pharmazeutische Zeitung. Die haben einen Themenbereich Homöopathie, wo man viele verschiedene Artikel zu dem Thema findet. Außerdem findet man bei ärzteblatt.de eine Rubrik zur Alternativmedizin. Und zumindest bei den letzten Artikeln, die dort erschienen sind, sind die meisten zum Thema Homöopathie. Ich glaube, einer war zum Thema Akupunktur oder so. Genau. Ja. Ich hab mir zu dem ganzen Thema eine wissenschaftliche Studie rausgesucht. Aber bevor ich dazu komme, muss ich noch kurz ein paar Dinge zur aktuellen Situation in Deutschland erwähnen. Genauer gesagt muss ich erklären, was das mit den Krankenkassen auf sich hat. Es ist so, dass die Universität Bielefeld mal ermittelt hat, dass die teuersten 20% der Versicherten circa 80% der Kosten bei den Krankenkassen verursachen. Ja, es gibt einfach einen Teil der Versicherten, der ist deutlich teurer als die meisten anderen Versicherten. Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, genau dafür sind Versicherungen ja da. Es gibt einerseits Versicherte, die stellen ein hohes Risiko dar und andererseits gibt es Leute, die stellen ein relativ geringes Risiko dar. Und als Krankenkasse, denn es gibt ja viele verschiedene Krankenkassen, als einzelne Krankenkasse möchtest du möglichst viele Leute mit einem geringen Risiko versichern und möglichst wenige mit einem hohen Risiko. Einfach weil du ja natürlich deine Kosten decken musst. Und es ist so, dass junge und gesunde Leute tendenziell geringere Risiken darstellen als ältere und, nicht gesunde oder kranke Leute. Außerdem sind junge Leute tendenziell diejenigen, die am ehesten nochmal ihre Krankenkasse wechseln. Ja, also wenn du dir überlegst, als Krankenkasse, wie du möglichst viele Leute mit einem geringen Risiko anziehst, also möglichst viele, ja, dann überlegst du dir, wie ziehe ich tendenziell junge Leute an? Wie bekomme ich die dazu, zu meiner Krankenkasse zu wechseln? So, außerdem ist es so, dass, junge, gesunde Leute sind tendenziell Gutverdiener und Gutverdiener verwenden öfter homöopathische Mittel als Leute mit einem geringeren Einkommen. Schlichtweg, weil sie es sich leisten können. Also selbst wenn sie es aus eigener Tasche bezahlen. Ne? Weil wahrscheinlich selbst diejenigen, die homöopathische Mittel verwenden und daran glauben, in Wirklichkeit wahrscheinlich mehr Vertrauen in die Schulmedizin stecken. Ja, und wahrscheinlich geht man, wenn man krank ist, als erstes zu einem normalen Arzt und lässt sich dort behandeln und dann wird vielleicht zusätzlich noch mit homöopathischen Mitteln gearbeitet, aber dass Leute nur homöopathische oder in erster Linie homöopathische Mittel verwenden, ist wahrscheinlich eher die Ausnahme.
Ja.
Vermute ich mal.
Und wenn, dann würde ich aber auch sagen, dass es ein gesellschaftliches Distinktionsmerkmal auch ist, ne? Also es kann ja auch ein Zeichen sein, dass man sich, dass man gebildet ist, dass man sich leisten kann, sich auch mit Alternativmedizin und deren Behandlungsmethoden zu beschäftigen. Ja. Insofern also auch als gesellschaftliches Signal nicht ganz unwichtig für viele.
Genau. Ja, und dann wird ja auch viel operiert mit so Sachen wie der Aktivierung der Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers und mit ganzheitlichen Betrachtungen. Ja, so Dinge, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob da überhaupt irgendwie eine Bedeutung drin steckt. Ja, aber damit wird halt viel gearbeitet und das verspricht natürlich einen gewissen Zusatznutzen, den du alleine durch die tatsächliche Medizin oder Schulmedizin so nicht bekommst. Ja, auf jeden Fall sieht die Situation in Deutschland so aus, dass Krankenkassen für homöopathische Arzneimittel und auch für homöopathische Behandlungen bezahlen können. Das sind die sogenannten Satzungsleistungen. Und die meisten Krankenkassen tun das auch. Ich habe verschiedene Quellen gefunden, die beschreiben, welche Krankenkassen das denn alles tun, beziehungsweise welche Krankenkassen das nicht tun. Das variiert alles ein bisschen, aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass es mehr als die Hälfte der Krankenkassen sind, wenn nicht sogar fast alle Krankenkassen, die Kosten für homöopathische Behandlungen und Arzneimittel übernehmen.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das fast alle sind.
Ja, es ist, na gut, aber die, ich, also es ist, letztendlich ist es verständlich, dass sie es tun, ne? Also das muss einem nicht gefallen, aber ich habe ja gerade versucht zu erklären, womit das zu tun hat. Und wenn die Krankenkassen, also was sie sich davon versprechen, diese homöopathischen Mittel zu bezahlen, ist eben, dass sie so junge und gesunde Leute anziehen, die relativ geringe Risiken darstellen, ne? Weil
ja, klar.
Die schauen, also ja, solange du noch jung und gesund bist, gehst du tendenziell davon aus, dass du ein geringes Risiko tatsächlich darstellst, ja, und dass du viele der potenziellen Leistungen gar nicht in Anspruch nehmen wirst. Aber du schaust drauf, was es so für Zusatzleistungen gibt, ne, und was es für Leistungen gibt, die vielleicht hinsichtlich der Prävention eine Rolle spielen. Ja, und für viele Leute gehören eben homöopathische Mittel dazu. Und bei den Ärzten ist es so, dass diese das mit den Krankenkassen abrechnen können, wenn sie homöopathische Mittel verschreiben. Hm. Es kann natürlich jeder Arzt sagen oder seinem Patienten empfehlen, dass er auch homöopathische Mittel einnimmt dann und diese dann aus eigener Tasche bezahlt. Das kann an sich jeder tun. Aber ein Arzt, der das mit den Krankenkassen abrechnen möchte, der muss sogenannte Selektivverträge mit den Krankenkassen abschließen. Das Ganze wird scheinbar organisiert vom Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte. Ja, die stellen wohl diese Selektivverträge aus. Und ja, wenn du einen solchen Vertrag abgeschlossen hast, oder möglicherweise musst du mit jeder Krankenkasse einen einzelnen abschließen, weiß nicht genau, wie das funktioniert, ist auch egal, aber wenn du solche Verträge abgeschlossen hast, ja, dann kannst du das tatsächlich abrechnen, wenn du deinem Patienten empfiehlst, homöopathische Arzneimittel einzunehmen. Hm. Bei den Apotheken ist es so, dass homöopathische Mittel apothekenpflichtig sind. Das heißt, sie dürfen nur dort verkauft werden. Und somit haben Apotheken ganz ähnliche Anreizsysteme wie die Krankenkassen auch. Also, ja, in den meisten Städten, wenn du da einfach mal durch die Fußgängerzone läufst, wirst du feststellen, dass es da unzählige Apotheken gibt. Also viel mehr, als wir eigentlich bräuchten, könnte man meinen. Aber einen wirklichen Unterschied zwischen den Apotheken gibt's ja nicht. Ne, egal zu welcher Apotheke du gehst, du bekommst eigentlich immer das, was du haben möchtest. Wenn es mal gerade nicht vorrätig ist, dann ist es oft noch am selben Tag oder zumindest am nächsten Tag da. Und das Sortiment ist praktisch nicht von dem einer anderen Apotheke zu unterscheiden. Ja, aber das Angebot von Homöopathika ist eben eine Möglichkeit, sich von den anderen Apotheken abzuheben oder zumindest etwas anzubieten, was manche Apotheken nicht führen. Wobei es eben mittlerweile so ist, dass fast alle Apotheken, wenn nicht sogar tatsächlich alle, diese Arzneimittel anbieten. Mhm. Es gibt wohl irgendwo eine Plattform, wo Apotheker sich registrieren können, wenn sie homöopathische Mittel nicht anbieten. Mhm. Und da hat sich wohl noch niemand registriert. Ich habe das nicht genauer recherchiert, aber bin da irgendwo drauf gestoßen.
Was ist der Sinn dieser Plattform?
Einfach um den Kunden eine Möglichkeit zu bieten, eine Apotheke zu finden, die solche Mittel nicht anbietet, um das nicht indirekt zu unterstützen, auch wenn man nicht tatsächlich Homöopathika kauft. Hm. Ja, nehme ich mal an. Also
wäre mir ja egal. Also entscheidend. Mich würde ja interessieren, dass sie das verkaufen, was ich benötige. Was sie sonst noch verkaufen, wäre mir eigentlich egal.
Ja, als ich noch in Kiel gewohnt habe, da bin ich, wenn ich mal zur Apotheke gegangen bin, bin ich zu der einen gegangen, die die am nahesten an meiner Wohnung war. Die war mehr oder weniger nur um die Ecke. Und das war so eine altmodische Apotheke mit vielen alten Holzmöbeln und so. Und die gehörten auch zu keiner Kette. Und die hatten auch noch eine Mittagspause. Also wurde, glaube ich, nur im Wesentlichen von einer Person betrieben. Und irgendwann war ich mal da und da wurde gefragt, ob ich auch homöopathische Mittel nehmen würde oder daran interessiert wäre. Und ich bin dann da nicht mehr hingegangen. Mhm. Weil ich dachte, ich guck's mal, ob du woanders eine Apotheke findest, die das nicht anbietet. Aber wie gesagt, die gibt's wohl nicht. Naja, gut, der Grund, warum ich das ganze Thema gewählt habe, ist der, dass ich mal schauen wollte, ob es irgendwelche ökonomischen Untersuchungen zu dem Themenkomplex gibt. Ne, es gibt ja Studien zur pharmakologischen Wirksamkeit und so weiter, aber da bin ich nicht qualifiziert für, das zu beurteilen oder das auszuwerten. Deswegen dachte ich, suche ich mal nach einer ökonomischen Studie und habe auch eine gefunden. Und zwar ist das ein Artikel von Ostermann, Witt und Reinhold. Der ist 2017 erschienen in einem Journal namens PLOS One. Also PLOS und dann One, O-N-E. Der Artikel nennt sich A Retrospective Cost Analysis of Additional Homeopathic Treatment in Germany, Long-Term Economic Outcomes. Mhm. 2017 hatte ich schon. Ja, 2017 erschienen, also noch nicht allzu, noch nicht sehr alt. Was die gemacht haben, ist das Folgende. Die haben einen langfristigen Kostenvergleich angestellt, und zwar über 33 Monate. Es gab wohl eine Vorläuferstudie mit, ich glaube, die bezog sich auf die ersten 15 oder 18 Monate. Und ich werde gleich nochmal erklären, warum sie dann nochmal einen längeren Zeitraum betrachten wollten. Bei der Studie haben sie unterschieden zwischen zwei Gruppen. Einmal die Gruppe der Patienten, die zusätzlich zur konventionellen Behandlung auch auf homöopathische Behandlungen zurückgreifen. Zu dieser Gruppe gehören knapp 22.000 Personen, 67,4% davon Frauen, also mehr als zwei Drittel. Und die andere Gruppe ist die Nutzer der, ist die Gruppe der Nutzer der konventionellen Medizin, also die Kontrollgruppe. Mhm. Dazu gehören auch knapp 22.000 Patienten, und von denen waren 67,2% Frauen. Also mhm. der Frauenanteil ist praktisch wie bei der anderen Gruppe auch. Mhm. Die hatten die Patienten irgendwie im Verhältnis 1:1 gematcht über so, wie heißen die, Propensity Scores, glaube mhm. ich. Mhm. Und dann mussten sie aber ein paar Leute ausschließen, weil die dann die Krankenkasse gewechselt haben oder so.
Also gematcht auf Grundlage ihrer persönlichen gesundheitsrelevanten Eigenschaften.
Genau, und der Diagnose und ja der zu behandelnden Krankheit. Ja, und die Patienten, die dann übergeblieben sind, also in beiden Gruppen sind es knapp 22.000. Es ist nicht exakt die gleiche Zahl Patienten, weil eben unterschiedlich viele dann ausgeschlossen werden mussten. Aber es sind, es ist ungefähr die gleiche Anzahl in beiden mhm. Gruppen. Und ja, der, bei dem Kostenvergleich haben sie zwischen zwei verschiedenen Perspektiven unterschieden. Einmal der gesellschaftlichen Perspektive und einmal der Perspektive der Krankenkasse. Also mit Gesellschaft sind die volkswirtschaftlichen Kosten gemeint. Mhm. Bei der Perspektive der Krankenkasse sind eben die privaten Kosten gemeint, mhm. die von der Krankenkasse zu tragen sind. Mhm. Ja, und das... Dass die Ergebnisse sehen im Wesentlichen folgendermaßen aus. Also sie haben die kumulierten Kosten über die kompletten 33 Monate miteinander verglichen. Bei der Homöopathiegruppe beliefen die sich auf 12.414 Euro und bei der Kontrollgruppe auf lediglich 10.428 Euro. Mhm. Ja, das heißt, wir haben eine Differenz von knapp
2.000 Euro. Was wurde jetzt nochmal genau mit der Kontrollgruppe gemacht?
Was heißt, was wurde damit gemacht? Die haben die Kosten der beiden Gruppen miteinander verglichen. Also die haben ja, die haben ja.
Aber was ist jetzt genau der Unterschied in der Behandlung zwischen der Treatment Group und der Kontrollgruppe?
Die Treatment Group hat zusätzlich zur konventionellen Behandlung noch auf homöopathische Arzneimittel zurückgegriffen. Okay. Und dadurch sind ja auch Kosten entstanden. Wobei. Und
die Kontrollgruppe wurde nur konventionell behandelt.
Genau. Ja, wobei, gut, das sind jetzt alles Details, die ich absichtlich ausgespart hatte. A, weil es ein bisschen viel wird und B, weil es auch ein paar Details gibt und ein paar Fragen, mhm. die ich mir selber gestellt habe, die dann vom Paper scheinbar nicht beantwortet wurden. Also die Daten stammen von der Techniker-Krankenkasse. Mhm. Daran erinnere ich mich. Und die Techniker-Krankenkasse bietet eine... Ich glaube, die nennen das nicht Zusatzversicherung, aber du kannst als Versicherter bei der TK kannst du so einen Extra-Tarif abschließen. Vielleicht ist das kein Zusatztarif, sondern ein alternativer Tarif, wo homöopathische Mittel mit inbegriffen sind. Und mhm. wenn du diesen Tarif wählst, dann übernehmen die auch die Kosten für Homöopathie. Mhm. In der Treatment Group sind Leute, die zu diesem Tarif versichert sind über die kompletten 33 Monate. Mhm. Und in der Kontrollgruppe sind Leute, die nicht in diesem Tarif versichert okay. sind.
Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass alle, die in der Treatment Group sind, auch tatsächlich homöopathische Behandlungsformen in Anspruch genommen haben.
Genau. Und es ist aber auch nicht zwangsläufig so, dass alle Leute aus der Kontrollgruppe keine homöopathischen Behandlungen in Anspruch genommen haben.
Aber ja? Wenn, hätten sie privat finanziert.
So. Genau. Ja. Dann aus eigener Tasche. Genau, und die Differenz von ungefähr 2000 Euro, die hier über die knapp 3 Jahre zustande gekommen ist, ist zurückzuführen in erster Linie auf Produktivitätsverluste und auf ambulante Behandlungskosten. Mit Produktivitätsverlust meinen die das, also einfach Verdienstausfälle. Mhm. Ja. Gut, und ambulante Behandlungskosten erklärt sich, glaube ich, von alleine. Und dieser Kostenunterschied, also das Ergebnis, dass die Patienten in der Homöopathiegruppe höhere Kosten verursacht haben als die Patienten in der Kontrollgruppe, dieses qualitative Ergebnis trifft auf alle Diagnosen zu. Ja, die Diagnosen, die hier untersucht wurden, das waren so Sachen wie Depression, Asthma, Kopfschmerzen, Migräne, ich glaube irgendwas mit Dermatitis, also scheinbar eine Hautkrankheit und vielleicht noch 1-2 andere Dinge. Bei allen Diagnosen hat sich gezeigt, dass die Kosten bei der Homöopathiegruppe höher sind als bei der Kontrollgruppe. Wie ich eben schon mal sagte, gab es eine Vorgängerstudie, die sich nur auf die ersten 15 oder 18 Monate bezogen hatte. Und da war es so, dass wie erkläre ich das? Also in dem Paper ist eine grafische Darstellung, die werde ich hier mal als Kapitelbild einbauen, damit das jeder sehen kann. Da werden nicht die kumulierten Kosten dargestellt, sondern die Kosten, so wie sie immer in einem Zeitraum von 3 Monaten anfallen. Also die haben schon die Phase vor der eigentlichen Behandlung betrachtet. Ich glaube, 9 Monate oder 12 Monate vor der eigentlichen Behandlung. Und da ist es so, dass die Treatment Group noch geringere Kosten aufweist als die Kontrollgruppe. Womit das zu tun hat, weiß ich nicht. Es heißt ja immer, dass Leute, die sich insgesamt bewusster und gesünder ernähren und verhalten und an sich mehr auf ihre Gesundheit achten, vielleicht auch tendenziell diejenigen sind, die eher zu homöopathischen Mitteln greifen. Also eigentlich würde man denken, dass die Kosten da höher sind. Ja, aber vielleicht sind es eben aber nur die
Unterschiede in der Altersstruktur würden es eher nicht sein durch das Propensity Matching.
Ja, stimmt. Nee, das kann ja eigentlich nicht, genau. Nee.
Aber ich
du
hast also jetzt persönliche Verhaltensweisen, das ist vielleicht etwas, was man nur begrenzt abfragen kann, was dann vielleicht eben auch als Merkmal kein Bestandteil des Propensity Matchings war und insofern in der Tat auch einen systematischen Unterschied zwischen Treatment und Kontrollgruppe darstellen kann.
Ja. Ja, vielleicht hat es irgendwie mit dem allgemeinen Lebenswandel zu tun. Gut. Ist auch nicht entscheidend. Ich glaube, die Differenz war auch gar nicht mal so groß, aber man sieht eben, dass sie sich umkehrt. Also vor der eigentlichen Behandlung sind die Kosten bei der Kontrollgruppe ein bisschen höher. Und dann hast du auch ab Beginn der Behandlung hast du immer so 3-Monats-Intervalle, also du hast Monat 1 bis 3, dann 4 bis 6 und immer so weiter. Und du siehst im Zeitraum Monat 1 bis 3, dass die Kosten bei der Homöopathiegruppe stark ansteigen. Bei der Kontrollgruppe steigen sie natürlich auch an, aber nicht so stark. Und dann siehst du so ungefähr bis Monat 15 oder 18, dass die Differenz immer weiter abnimmt. Also die konvergieren dann wieder. Und nach 1,5 Jahren ist diese Konvergenz auch noch nicht abgeschlossen. Ja, und vom Trend her sieht es so aus, als würden die sich vielleicht irgendwann dann wieder schneiden und dann würde vielleicht die Kontrollgruppe über der Homöopathiegruppe liegen. So. Das ist der Grund, warum sie jetzt eine längerfristige Untersuchung angestellt haben. Und das auf 33 Monate ausgeweitet haben. Und dann siehst du, dass so ungefähr ab Monat 18 die Differenz nicht mehr wirklich abnimmt. Ja, es gibt immer noch eine Differenz. Die Kosten bei der Homöopathiegruppe sind immer noch höher. aber sie nähern sich den Kosten bei der Kontrollgruppe nicht mehr weiter an.
Mhm.
So, und ja, was dann ab Monat 34 passiert, wer weiß. Ne? Ich meine, hier sind ja ein paar, hier sind ja Diagnosen dabei, die durchaus recht langfristige Behandlungen nach sich ziehen. Also ja, Asthma wahrscheinlich, Depression sicherlich. Okay. Wahrscheinlich
aber das heißt, dass wir sagen, dass implizit dann auch Rückschlüsse über die Wirksamkeit getroffen werden in der Studie. Wenn man jetzt sagt, naja, die Kosten nehmen auch über einen längeren Zeitraum, oder die Kostendifferenz nimmt über einen längeren Zeitraum nicht ab, dass man dann sagt, das deutet darauf hin, dass vielleicht auch die Wirksamkeit eben bei homöopathischen Maßnahmen nicht so stark ausgeprägt ist, weil man eben die Krankheit nicht geheilt kriegt.
Das habe ich mir auch in etwa so gedacht, habe da aber im Paper nicht so wirklich.
Ich meine, sonst ist ja ein bisschen problematisch, jetzt nur die Kosten zu vergleichen. Also ich meine, in der richtigen Kosten-Nutzen-Analyse müsste man sich ja auch die andere Seite der Gleichung anschauen.
Genau. Ja, das ist ein Problem, das ich auch hatte. Ich hab da ziemlich viel zu recherchiert und dachte, ich guck auch noch mal bei so Homöopathie-Fachzeitschriften, die gibt's ja auch, ne? Und bei Papern, die in diesen Fachzeitschriften erschienen sind und weil es gibt, das schreiben die Autoren dieses Papers auch, es gab wohl ein paar andere Studien, die dann eher kurzfristig waren, die keinen Kostenunterschied festgestellt haben oder vielleicht sogar einen Kostenvorteil bei der Homöopathie. Und deswegen wollte ich ein bisschen habe ich ein bisschen länger recherchiert und versucht, noch andere Quellen zu finden, die ich hier anführen könnte, die vielleicht zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber ich habe da immer genau dieses Problem gehabt, dass ich mich gefragt habe, ob da irgendwie dann der Behandlungserfolg und die Heilung der Krankheit eine Rolle spielt. Ich habe zum Beispiel ein Paper gefunden. Das habe ich dann nicht, ich habe mir kein Lesezeichen oder so gesetzt und habe dann nochmal versucht, das wiederzufinden und habe es nicht gefunden, leider. Da habe ich zu dem Paper den Abstract gelesen und da ging es auch um einen Kostenvergleich, allerdings nur bei der Behandlung eines Tinnitus. Da wurde auch die konventionelle Behandlung mit der homöopathischen verglichen und im Abstract stand, dass die Kosten bei der homöopathischen Behandlung lediglich ein 50stel der Kosten bei der konventionellen Behandlung betragen. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ob da irgendwie der Behandlungserfolg bei dieser Studie eine Rolle gespielt hat. Weil natürlich sind Zuckerkügelchen, die du ein paar Wochen lang einnimmst, deutlich günstiger als richtige Medizin. Ja. Ja, aber dass die Zuckerkügelchen überhaupt gar nicht helfen, ja, sollte bei so einer Untersuchung vielleicht auch eine Rolle spielen.
Ja,
ja, und bei diesem speziellen Paper hatte ich dann keine Motivation, das Paper überhaupt zu lesen, weil ich dachte, das kann einfach nicht sein, dass das eine sinnvolle Studie ist. Und das hatte ich an anderen Stellen auch. Aber auch bei diesem Paper hier, was zu dem Ergebnis kommt, was ich eher erwarten würde. Mhm. Aber ich meine, wie willst du das machen? Ne? Also meine Vermutung wäre ja, wenn du diese beiden Gruppen hast, wie hier in dieser Studie, ja, du hast eine. Also du hast die zwei Gruppen und beide werden auf die schulmedizinische Art und Weise behandelt und die Treatment Group wird halt zusätzlich noch homöopathisch behandelt. Ja, dann muss das doch dazu führen, dass der Behandlungserfolg, das ist meine Vermutung, ja, dass der Behandlungserfolg der gleiche ist, aber bei der Homöopathie-Gruppe fallen eben ein paar Kosten mehr an, weil die zusätzlich zur tatsächlich wirksamen Behandlung noch ein paar Zuckerkügelchen schlucken.
Ja, wenn es denn komplementär ist. Das ist ja die Frage, ob das auch untersucht wurde oder ob man das überhaupt abbilden kann, wie weit eben bestimmte Behandlungsformen dann vielleicht substituiert wurden durch alternative Verfahren oder ob, wie du sagst, es wirklich nur ein Bonus ist.
Ja, genau. Ja, aber ja, das habe ich mich eben auch gefragt, ne? Weil wenn es nicht komplementär ist, also wenn zugunsten der homöopathischen Behandlung auf die schulmedizinische zumindest teilweise
verzichtet wird. Das würde ja wiederum die Kosten senken, wäre aber vielleicht von der Wirksamkeit her dann noch schlechter.
Ja, Ja, es würde die ja senken im Sinne von dann zumindest über also einen längeren Zeitraum. Vergleich zu
einer komplementären Anwendung sinken.
Ja. Naja, also sinken, also die sagen wir mal, die monatlichen Kosten sinken, aber wenn du ja, wenn du die Kosten hin bis zum Heilungserfolg nimmst, ja, dann würden sie die vielleicht ja eher erhöhen, weil dann die Behandlung über einen längeren Zeitraum ausgedehnt wird und dann ist die Behandlung vielleicht weniger effektiv oder weniger effizient. Mhm. Ja, also dann kann es ja wiederum in beide Richtungen gehen.
Ja,
ja. Du, außerdem kannst du natürlich auch den Effekt haben, vielleicht ist es ja bei manchen Diagnosen so, dass tendenziell zu viele konventionelle Arzneimittel verschrieben werden. Ja, dass einfach die Medikamentierung ein bisschen zu hoch angesetzt wird. Mm. Und wenn dann die Homöopathie dazu führt, dass diese Überversorgung nicht so stark ausfällt, ja, dann könntest du ja vielleicht unterm Strich sogar noch einen positiven Effekt haben. Ja, dass der Umstand, dass es nicht komplett komplementär ist, dazu führt, dass die konventionelle Behandlung effizienter verläuft als ohne Homöopathie. Ja, vielleicht, also in Einzelfällen halte ich das für denkbar, aber ob das dann in der Studie wie dieser hier sichtbar wird, ist nochmal dann eine andere Frage. Genau, und das hat mich bei dem ganzen Kram gestört und deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört zu recherchieren, weil das weil mir das fehlte. Also eigentlich ist ja, also diese wirtschaftlichen Studien sind ja eigentlich schon Schritt zu weit, ne? Also solange es keinen pharmakologischen oder solange es keinen Nachweis der pharmakologischen Wirksamkeit gibt, warum soll man sich groß mit den wirtschaftlichen Aspekten befassen? Kann man natürlich tun. Aber Homöopathika bieten ja keinen Vorteil gegenüber ganz normalen Placebos. Wenn Homöopathika den gleichen Effekt haben wie andere Placebos auch, dann kann man Homöopathika ja einfach komplett durch normale Placebos ersetzen. Und Placebos müssen ja zwangsläufig günstiger in der Herstellung sein. Ja. Weil du kannst ja einfach dann, ja, ich kann ja hingehen und ein Placebo produzieren, das einfach nur aus Zuckerkügelchen besteht. Ja, die Sache mit der Potenzierung, das lasse ich alles sein. Diese ganzen aufwendigen Arbeitsschritte, bei denen natürlich nicht viel passiert, aber wo halt ständig geschüttelt und verdünnt
wird. Wobei natürlich auch so sein kann, dass die Tatsache, dass es als Placebo akzeptiert wird, auch gerade mit diesen Verarbeitungsschritten zu tun hat. Also wenn man den Leuten direkt einfach nur Zuckerkügelchen in Wasser geben würde, würde die meisten wahrscheinlich sagen, ja, das ist doch kompletter Schwachsinn. Da steckt ja überhaupt nichts dahinter.
Ja.
Und dann fällt ja auch der Glaubenseffekt weg.
Ja, wobei, ja, aber es gab vor ein oder zwei Jahren mal eine Studie, da hatte ich was zugehört, die hat sich damit befasst, ob das irgendwie einen Unterschied macht, ob man den Patienten sagt, dass sie Placebos bekommen oder nicht. Mhm. Und das Ergebnis war, dass das nicht mal eine Rolle spielt.
Mhm.
Ja, also vorher ist man immer davon ausgegangen, ja, du machst eine Studie, du hast auch wieder zwei Gruppen, du hast die Treatment Group, und dann hast du die Kontrollgruppe.
Mhm.
Ja, die eine bekommt ein tatsächliches Arzneimittel und die Kontrollgruppe nur Placebos.
Mhm.
Ja, und dann haben die, ich weiß nicht mehr genau, wie jetzt das Studiendesign war, ja, möglicherweise haben die noch eine dritte Gruppe dazugenommen, die hat auch Placebos gekriegt, aber denen haben sie gesagt, hier, das sind nur Placebos.
Mhm.
Ja, oder sie haben nur die letzten zwei Gruppen genommen, was auch immer. Ja, aber da wurde kein Effekt nachgewiesen. Also kein Effekt durch den Hinweis darauf, dass es Placebos sind. Aber gut, die Akzeptanz der Placebos ist natürlich dann eine andere, wenn du es nicht mehr mit diesem ganzen Homöopathie-Glauben verknüpfst. Ja, sicherlich richtig.
Und wie du schon gesagt hast, wenn es vielleicht dann auch so ein bisschen Qualität der Behandlung allgemein ist, also auch die Tatsache, wie mit dem Patienten interagiert wird, das könnte man ja nicht als Placebo bezeichnen. Das ist ja dann schon ein realer Effekt, der aber nur nichts mit den Mitteln zu tun hat, die verabreicht werden.
Ja, genau. Ja, deswegen meine ich, wenn man Homöopathika einfach durch Placebos ersetzt, dann meine ich damit natürlich, dass es, sagen wir mal, weiterhin Heilpraktiker gibt, aber die sagen nicht hier, ich habe hier ein Arzneimittel, das ist ein homöopathisches Arzneimittel, sondern die sagen dann einfach nur noch, ich habe hier ein Arzneimittel, das wird ihnen helfen und das ist dann ein Placebo.
Ne? Ja, aber warum dann überhaupt noch irgendwas verschreiben?
Ja, das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Aber ich mache mir ja hier über eine inkrementelle Verbesserung Gedanken. Ja. Ja, und zumindest der Schritt hin von einer homöopathischen Behandlung zu einer Placebo-Behandlung stellt ja vielleicht schon mal eine Verbesserung dar. Also wie gesagt, ich werde in den Sendungsnotizen nochmal ein Paper verlinken, das sich auf Frankreich bezieht, das aus dem Jahr 2015 Economic Impact of Homeopathic Practice in General Medicine in France. Erschienen ist das in Health Economics Review. Es klingt nach einem seriösen Journal. Ich habe es nicht im Detail studiert, aber dem Abstract nach kommen die zu dem Ergebnis, dass Homöopathie geringere Kosten oder zu geringeren Kosten führen kann. Zu insgesamt geringeren Kosten. Da haben wir eben das Problem mit dem Behandlungserfolg und ich weiß nicht, inwiefern das da in Betracht gezogen wurde. Ich habe dann irgendwann die Recherche abgebrochen. Gut, jetzt habe ich hier, glaube ich, noch lauter Notizen, die wir schon abgehandelt haben. Muss ich mal eben gucken. Gut, Placebos sind günstiger als Homöopathika, habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es komplett zu Ende gebracht habe. Ja, also meine Überlegung ist, wenn du den Produktionsprozess der Homöopathika übernimmst und einfach bestimmte Arbeitsschritte auslässt, wie eben das ganze Potenzieren und so weiter, du also einfach nur Zuckerkügelchen herstellst, dann muss das günstiger sein als die Produktion der Homöopathika. Und wenn der Behandlungserfolg der gleiche ist, würde es aus gesamtgesellschaftlicher Sicht Sinn machen, einfach nur noch mit Placebos zu arbeiten. Das wollte ich sowieso mal recherchieren. Meine Schwester ist Ärztin, die müsste ich mal fragen, ob es Sorten und Hersteller von Placebos gibt, die ein normaler Arzt auch verschreibt. Weißt du, was ich meine? Also, wenn Apotheken nur eine Art Placebo führen würden, und du würdest als Patient regelmäßig dann immer wieder dieses Präparat verschrieben bekommen, für unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Symptome, würdest du dich ja irgendwann wundern. Ja, also eigentlich müssten ja viele verschiedene.
Aber ich meine, dürfen Apotheken überhaupt Placebos verschreiben? Ausgeben?
Tja, das weiß ich nämlich auch nicht. Da müsste ich mich mal schlau machen.
Ich meine, gut, aus Sicht eines Arztes würde ich eben denken, dass solange der Placebo selbst unschädlich ist, und das sollte er ja dann eigentlich per Definition sein, dann sollte es nicht verboten sein, dem Arzt das zu verschreiben. Aber ich meine, da die Apotheke dann ja auch einen Umsatzerlös erzielt mit dem Mittel, stellte ich mir da schon die Frage, ob die Apotheke einfach irgendwas komplett Wirkungsloses für Geld verkaufen kann.
Ja, möglicherweise sind die dann sogar verschreibungspflichtig, ne? Also es könnte sein, dass man Placebos gar nicht frei in der Apotheke kaufen kann. Also unabhängig davon, ob man jetzt als Patient weiß, dass es Placebos sind oder nicht. Vielleicht kann man die wirklich nur bekommen, also nur auf Rezept. Aber ich habe tatsächlich überhaupt keinen blassen Schimmer. Vielleicht habe ich in meinem Leben schon mehrere Male Placebos verschrieben bekommen und habe es gar nicht gemerkt. Kann ja alles sein. Naja, vielleicht reiche ich das irgendwann mal nach. Gut, achso, weil du die Umsätze ansprichst, ein entscheidender Punkt, der meines Erachtens viel zu offen ausgelassen wird, ist der Umstand, dass, also wenn Leute so argumentieren, dass homöopathische Mittel ja immerhin den Placebo-Effekt bewirken, dann vernachlässigen die ja den Umstand, dass an den homöopathischen Mitteln Scharlatane Geld verdienen, die den Leuten tatsächlich zu verklickern versuchen, dass diese Mittel mehr bewirken als nur den Placebo-Effekt. Ne? Wenn du aber Placebos einsetzt, die von den ganz normalen Pharmakonzernen hergestellt werden, ohne irgendein Heilversprechen zu machen, dann würde ich das aus rein ethischer Sicht schon mal deutlich bevorzugen.
Ja? Also gut, die Frage ist halt, wie hoch in den jeweiligen Fällen die Gewinnmargen ausfallen. Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
Die müssen wohl ziemlich hoch sein. Ich habe zum Beispiel auf der Webseite dieses Informationsnetzwerkes Homöopathie eine Gegenüberstellung der durchschnittlichen Preise bei konventionellen und bei homöopathischen Arzneimitteln gefunden. Und die homöopathischen Arzneimittel sind da angeblich teurer. Ja, wobei der Vergleich natürlich stark hinkt, ja, weil das wahrscheinlich Arzneimittel für ganz verschiedene Zwecke sind. Aber wenn du dir vor Augen führst, dass die Hersteller der Homöopathika eigentlich, ja, dass die gar keine Kosten durch Forschung und Entwicklung haben oder zumindest nicht haben müssten. Kann natürlich sein, dass sie da irgendwas machen. Ja, aber. Ja,
das wissen wir halt nicht, ne? Kann ja durchaus sein, dass die auch eine Entwicklungsabteilung haben.
Ja, möglicherweise. Möglicherweise. Gut, aber sie bräuchten sie nicht und was sie produzieren, sind letztendlich eben wirklich nur Zuckerkügelchen und irgendwelche Tinkturen, in denen ja vielleicht nur Kochsalzlösung drinsteckt. Und die müssten eigentlich sehr, sehr günstig sein. Und das sind sie halt nicht. Ne? Also so eine kleine Flasche mit Zuckerkügelchen für 10 Euro. Also ja, da kannst du ja mal vergleichen mit dem, was ein Kilo Zucker bei Aldi kostet. Also die Gewinnmarge ist sicherlich nicht ganz unerheblich. Und ich glaube, der gesamte Umsatz der, das ist dann wahrscheinlich nur die deutsche Homöopathieindustrie, der Gesamtumsatz liegt aktuell bei so etwa 600 Millionen Euro im Jahr. Also nicht so ganz viel. Wenig. Das sind immerhin pro Deutschem 7,50 Euro. Ja, das ist nicht wenig. Also vor allem, weil es eben für nichts ist. Naja. Ich bin irgendwo auch auf dem. Also ich hatte ja gesagt, dass dieser Samuel Hahnemann, der das alles entwickelt hat, und ich weiß gar nicht, bis zu welchem Punkt. Also es kann ja sein, dass er wirklich nur die Hypothesen und die Theorien dazu entwickelt hat und dann nie dazu gekommen ist, das irgendwie wissenschaftlich zu untersuchen. Und er selber hätte das möglicherweise ja irgendwann komplett verworfen, wenn er gemerkt hätte, oder wenn er die Studienlage zur Verfügung hätte, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ja, aber Leute haben das ja übernommen und ja, haben da das rausgemacht, was wir jetzt heute hier haben. Gut, aber wie gesagt, das war ja ein deutscher Arzt und Homöopathie ist hierzulande weiter verbreitet als in anderen Ländern. Ich erinnere mich, dass, glaube ich, 60% der Deutschen schon mal Globuli eingenommen haben.
60%? Ja.
Ja.
So viel, sicher? Ja.
Das, ich meine, das stand da so beim Informationsnetzwerk Homöopathie. Gut, da sind vielleicht auch viele Leute drunter, die als Kinder mal irgendwie ein Zuckerkügelchen bekommen haben oder so. Aber es ist auf jeden Fall, oder diesen Angaben zufolge ist es mehr als in anderen Ländern. In Österreich sind es immerhin 50%. In Frankreich ist es tatsächlich auch ein Problem. Da gab es jetzt vor ein paar Tagen eine Schlagzeile zu, da soll Homöopathie, ich weiß nicht mehr, was die Forderung war. In den USA gab es die Forderung, dass auf den Verpackungen ein Warnhinweis zu stehen habe, dass das keine Arzneimittel sind. Oder dass keine Wirkung zu erwarten ist. Ich glaube, die Forderung in Frankreich hatte auch irgendwas mit der Kostenübernahme durch Krankenkassen oder so zu tun. Müsste ich nochmal recherchieren. Also der Punkt ist, das ist kein rein deutsches Phänomen mehr. Das hat es mittlerweile auch in andere Teile der Welt geschafft. Gut, hatte ja auch über 200 Jahre Zeit. Gut, jetzt muss ich mal eben auf die Uhr gucken. Wir sollten mal so langsam zum Ende kommen. Ne? Gut, ich habe ja noch ein paar Dinge notiert. Da bin ich eigentlich gerade schon drauf eingegangen. Ich habe zum Beispiel, ich hatte das sogenannte Homöopathie-Watchblog gefunden. Die möchte ich eigentlich gar nicht verlinken, aber die haben da so ein paar angebliche Fakten aufgeführt. Und gut, das kann ich ja nochmal eben kurz zusammenfassen. Also erst einmal, ich verlinke die Seite, die ist unheimlich schlecht geschrieben, also grammatikalisch und in jeder anderen Hinsicht auch. Und darunter gibt es, glaube ich, zwei Kommentare und der eine Kommentar alleine ist um Längen besser als der ganze Artikel. Weil es nicht mal richtig ein Artikel ist. Also was da beschrieben wird, ist das Folgende. Es bezieht sich auf das Jahr 2017. Und im Jahr 2017 haben die Patienten wohl 533 Millionen Euro für homöopathische Arzneimittel ausgegeben und die Krankenkassen 96 Millionen Euro. Mhm. Das heißt, die Krankenkassen haben nur 15% der Kosten übernommen. Mhm. Bei der konventionellen Medizin war es so, dass die Patienten 6,7 Milliarden Euro bezahlt haben und die Krankenkassen 42,2 Milliarden Euro. Mhm. Das heißt, bei der konventionellen Medizin haben die Krankenkassen nicht nur 15, sondern 86% bezahlt. Mhm. Und aus Sicht dieses Homöopathie-Watchblogs ist das der Beweis dafür, dass Homöopathie günstiger ist als konventionelle Medizin. Mhm. Und das war's dann. Ja, das ist wenig überzeugend. Aber gut, steht da so. Außerdem wird angeführt, dass es null Todesfälle zu verzeichnen gibt infolge von Nebenwirkungen, die durch Homöopathika hervorgerufen worden sind. Zunächst einmal habe ich irgendwo an einer anderen Stelle gelesen, zunächst einmal ist es so, dass bei der Homöopathie noch gar keine klare Abgrenzung vorgenommen wurde zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Das heißt, zu sagen, dass es keine Nebenwirkungen gibt, ist an sich bedeutungslos, weil nicht klar ist, was denn eine Nebenwirkung wäre. Mhm. Und angesichts der Tatsache, dass Homöopathika weder eine Wirkung noch irgendwelche Nebenwirkungen entfalten, ja, ist wenig erstaunlich, dass es keine Nebenwirkungen gibt.
Eher vielleicht als Hinweis auf die allgemeine Wirkungslosigkeit deuten, weil ich meine, da wo keine Nebenwirkung ist eben oft auch keine Hauptwirkung.
Genau, aber das hat der Autor dieses Watchblogs scheinbar so nicht gesehen. Hm. Ja, und ich meine, null Todesfälle ist die eine Sache, ne? Aber wenn man sich ein bisschen so.
Ja, da sind ja nicht die Todesfälle mitgezählt, die vielleicht durch unterlassene konventionelle Behandlung entstanden sind.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Und das hast du, ja, wenn du zu dem ganzen Themenkomplex, also so Aberglaube, Esoterik und so, wenn du da hin und wieder mal ein paar Dinge zu liest, dann liest du immer wieder Artikel dazu, dass irgendwo Leute verstorben sind, einfach deshalb, weil sie auf schulmedizinische Behandlungen verzichtet haben oder auf Bluttransfusionen. Ich weiß nicht, sind das Zeugen Jehovas oder so? Es gibt ja so ein paar.
Ja, genau, Zeugen Jehovas, die nehmen kein fremdes Blut, ja.
Genau. Ne? Und oft sind das Fälle, wo Minderjährige, also 16, 17, 18-Jährige, oft auch versterben, weil die Eltern für sie solche Dinge beschließen. Ja, und dann ist es nochmal was anderes, als wenn Leute das einfach für sich selber beschließen. Gut. Und das passiert viel, viel öfter, als man meinen könnte, ne, wenn man sich damit nicht befasst. Naja, gut. Also, ich hatte dir ja versprochen, dass ich es zum Ende bringe. Also, ich habe noch ein paar Dinge stehen. Gut, das mit der Tinnitus-Behandlung hatte ich schon vorgezogen. Dann nur noch ein Hinweis. Ich hatte ja schon eben den Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte angesprochen, den DZHE. Es gibt eine Managementgesellschaft des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte, MBH. Der hat eine Webseite und auf dieser Webseite veröffentlicht er die Gesamtliste aller teilnehmenden Vertragsärzte. Das ist eine PDF-Datei, die listet alle homöopathischen Ärzte mit Selektivverträgen auf. Ja, ich hatte ja gesagt, dass der DZHE die Sache mit den Selektivverträgen organisiert, die die Ärzte mit den Krankenkassen abschließen können. Und ja, diese PDF ist eben die Liste all der Ärzte, die das getan haben. Da steht dann auch genauer drin, was für Verträge die abgeschlossen haben und welche Kosten die sich da erstatten lassen können und so. Und die Liste ist nach Postleitzahl sortiert. Ja, das heißt, jeder, der zum Arzt gehen möchte und vorher sicherstellen möchte, dass das keiner ist, der mit homöopathischen Mitteln arbeitet, der kann einfach mal eben in diese Liste gucken. Ich habe es natürlich auch schon getan und habe mich ja etwas gewundert, oder ich war positiv überrascht, dass ich hier in Dorsten nicht einen einzigen Arzt gefunden habe. Ja. Ich glaube, Gelsenkirchen hatte einen, aber so viele andere umliegende Städte hatten auch gar keine. Ich glaube, Gladbeck einen. Ja, aber es waren nicht so viele, wie ich befürchtet hatte. Und auch für die gesamte Stadt Kiel habe ich nicht einen einzigen gefunden. Mhm. Hamburg ja, aber gut, Hamburg ist natürlich auch eine große Stadt. Und in dieser Liste enthalten sind natürlich nur die Ärzte, wie gesagt, mit diesen Selektivverträgen. Da sind nicht die Ärzte mit aufgelistet, die keine Verträge abgeschlossen haben, aber auch so parallel zur normalen schulmedizinischen Behandlung auch hin und wieder mal die Einnahme von Homöopathika empfehlen, ohne die selber verschreiben zu können. Die sind natürlich in dieser Liste nicht enthalten. Gut. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie noch eine Liste mit Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen. Das habe ich mir jetzt noch nicht genau angeschaut. Aber wie dem auch sei, das ist in den Sendungsnotizen verlinkt. Gut. So, jetzt sind wir schon ein bisschen dabei. 1,55 brutto. Gut. Dann hören wir jetzt auf. Ne?
Ja.
Gut.
Den Abschluss, denke ich.
Ein kleines Thema hätte ich noch. Das verschieben wir auf die nächste Episode. Ja. Und ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.